Wir sind ja in dem neuen Land, also in dem neuen Zustand, noch Fremdlinge. Später sollen wir Bewohner Kanaans werden und dereinst sogar das himmlische Jerusalem bevölkern. Oder, was das Gleiche ist, aus Liebe und Weisheit heraus zu leben lernen. Diese Veränderung kann folgerichtig die Geburt eines Kindes, hier des Sohnes Isaak, bezeichnet werden. Also die neue Generation, das neue Kind, das Kind überhaupt, das ist dann immer der nächste Zustand, das, was folgt. Der Weg Abrahams, der wie gesagt auch unser eigener innerer Weg ist, bedeutet die Wandlung des natürlichen Menschen zum Geistigen. Diese Wandlung erfolgt erst dann, wenn der natürliche Zustand vollendet ist. So wie die Zahl 10 die Vollständigkeit aller Zahlen anzeigt, die dann nur noch durch Kombinationen vergrößert oder verändert werden kann. Nun fragt man sich natürlich immer, was heißt das, dass ein natürlicher Zustand vollendet ist? Das kann niemand wirklich so sagen. Das kann man nur in sich selbst finden. Wie war das denn bei jedem von uns, als wir plötzlich den Ruf vernommen haben? Also, ich kann ja sagen, wie es bei mir war. Als ich 37 Jahre war, und 37 ist eine Entsprechungszahl, 3 ist die Vollkommenheitszahl und 7 ist eine heilige Zahl. Das heißt, wie ich 37 Jahre war, hat eine Freundin den Namen Swedenborg erwähnt. Am Flur stehend, nachdem wir uns ein bisschen geplaudert haben. Und obwohl ich gar nicht geglaubt habe, ich habe schon mit 13, 14 Jahren meinen Glauben abgelegt, bin aus der Kirche ausgetreten und so weiter, wo ich nicht geglaubt habe, aber schon immer in gewisser Weise gesucht, mehr in der Psychologie und so, auch in der Politik, also überall halt, wo sich angeboten hat, hinzuschauen, da wusste ich, das ist es. Ich wusste es einfach. Das heißt, der Vater hat es mir ins Herz gelegt. Und ganz unbesehen oder ohne etwas zu kennen, habe ich das gesamte Werk Swedenborgs bestellt und gelesen. Das heißt, da hat der Vater es mir gezeigt, ganz offensichtlich. Natürlich war ich auch, so wie alle, die das durchmachen, ganz begeistert und wollte natürlich auch möglichst viele Menschen davon überzeugen und habe auch mancherlei getan, was ich dachte, was notwendig ist und so weiter. Aber letztlich war das alles nur ein gewisses Aufblühen. Und dann ist lange, lange nicht mehr so viel passiert. Allerdings bin ich dann schon gleich hier ins Swedenborg-Zentrum gegangen und habe mich immer damit beschäftigt, hatte dann eben viele Ansprachen, viele Menschen, mit denen man sprechen konnte. Und dann nach einiger Zeit, dann später, bin ich auch selbst aktiv geworden. Nicht? Also bin dann immer auch auf Tagungen gewesen und immer hier und so weiter. Und dadurch, dass Peter eben ein sehr, sehr intensives Programm angeboten hat, war man natürlich auch sehr involviert, nicht? Das ist klar. Aber nur um mal ein eigenes und persönliches Beispiel zu sagen, wie das damals war. Jetzt heute bin ich 73, also es ist eine lange Zeit. Und in dieser langen Zeit hat es aber nie nachgelassen. Es war immer klar, das ist der Weg, den Abraham geht, in Richtung Kanaan oder noch besser in Richtung Neues Jerusalem. Hatte Abraham denn nur den einen Sohn, nämlich Isaak? Wie wir wissen, hat er auch einen Sohn namens Ismael von der ägyptischen Magd Hagar. Dies war damals legitim, da die Magd das Eigentum ihrer Herrin war und wenn das Kind der Magd auf dem Schoß ihrer Herrin geboren wurde, war es deren Eigentum. Die Magd war dann sozusagen wie ein Instrument, welches von ihrer Herrin benutzt wurde. Also es war also nicht irgendein Kind von der Magd, die hier quasi aufgenommen wurde als eigenes Kind, sondern es war das Kind Abrahams. Die Sarah war eben unfruchtbar bis ins hohe Alter und sie wollte aber, dass ein Kind da ist und hat dann ihre Magd dem Abraham, also ihrem Ehegatten quasi gegeben, damit sie ein Kind bekommt. In unserer Erzählung stellen alle Begebnisse innerseelische Prozesse dar, die in Geschichten eingekleidet wurden. Ägypten deutet auf das Wissensmäßige des Menschen hin. Das ist also auch eine Entsprechung, wieder hier eine Ortsangabe, die man immer wieder hört, die sehr wichtig ist bei allen Beschreibungen. Denn Ägypten ist das Wissensmäßige. Also wir erinnern uns daran, dass das Kind Jesus, dass die Familie nach Ägypten geflohen ist. Auch ein Zeichen dafür, dass wir erst einmal in unser Verstandesdenken übergehen, wenn wir einen Weg beginnen. Und auch Jesus musste einen Weg beginnen. Und das ist also ein Zeichen. Und hier gehen wir also ins Wissensmäßige. Wir lesen zum Beispiel oder wir hören Vorträge und so weiter. Wir beschäftigen uns mit den Dingen erstmal gedanklich. Und warum ist das so? Warum beginnt das gedanklich? Es beginnt deshalb, weil wir sind ja noch Fremdlinge, wir sind noch in unserem alten Zustand, auch wenn wir am Beginn der Wiedergeburt sind. Und würden wir das jetzt nicht so wie eine eigene Ebene, eine gedankliche Ebene abspeichern können, würden wir den Weg der Wiedergeburt nicht beschreiten, weil er ganz gegen unser inneres Wollen ist. Was wir wollen, ist nicht das, was in der Heiligen Schrift steht oder was ein Engel will oder was das Ende einer Wiedergeburt ist oder zumindest einer fortgeschrittenen, sondern was wir wollen, ist, unser eigenliebiges Leben weiterzuführen. Es ist nicht so, dass wir uns so schnell ändern. In unserem ganzen Gefühlsbereich sind wir noch die Alten, lange. Es ist dann immer noch so, dass wir uns über andere lustig machen vielleicht, dass wir unsere eigenen Bedürfnisse im Vordergrund sehen, dass wir ehrgeizig voranschreiten, egal was um uns herum geschieht und so weiter. Auch wenn wir schon mitten dabei sind und wenn wir lesen und wenn wir uns fest vorgenommen haben, alles zu ändern, es dauert. Und deshalb ist die Wiedergeburt so angelegt, dass wir zuerst mit dem Verstand aufnehmen. Da ist unser eigenes Menschsein noch nicht betroffen, noch nicht so betroffen. Es steht alles noch am Anfang. Wir können immer noch so tun, als ob. Es dauert eben. Sarah war alt und Abraham war alt. Er war 100 Jahre alt. Natürlich ist es eine Entsprechungszahl, das ist klar. Ich werde vielleicht jetzt diesen Absatz hier doch nochmal wiederholen, weil ich jetzt doch noch viel darüber erzählt habe. In unserer Erzählung stellen alle Begebnisse innerseelische Prozesse dar, die in Geschichten eingekleidet wurden. Ägypten deutet auf das Wissensmäßige des Menschen hin. Ismael entspricht demnach mehr unserem verstandesmäßigen Bereich, also wenn von Ismael die Rede ist. Während durch Isaak dem Geistfeuer der Liebe der Weg bereitet wird, ist es bei Ismael das Licht oder die Weisheit aus unserem vernunftmäßigen Denken. Also wir müssen jetzt immer umschalten. Wir hören das jetzt, die Geschichte, die biblische, von Swedenborg mehr oder weniger ausgelegt. Und wir schalten jetzt immer um, dass es innerseelische Prozesse sind. Das ist immer wichtig, damit wir hier uns durch diese Texte führen lassen. Da das menschlich Vernünftige getrennt ist vom Geistfeuer Gottes in uns, konnte Ismael, der ja das menschlich Vernünftige in uns repräsentiert, nicht in direkter Erbfolge auf dem Weg vom Natürlichen zum geistigen Menschen aufgenommen werden. Wir haben ja ein so schönes Sprichwort, der Mensch denkt und Gott lenkt, nicht? Also wir stellen uns alles Mögliche vor, wie es ist, aber tatsächlich passiert es doch auf anderen Wegen. Insofern musste Ismael folgerichtig mit seiner leiblichen Mutter, der Ägypterin Hagar, also Hagar ist die Neigung zum Wissen oder die Neigung zu den Wissenschaften. Sie ist eine Ägypterin. In die Wüste des Verstandesdenkens gehen, wo beide vor dem Verschmachten durch die Vorsehung des Herrn bewahrt wurden. Jetzt eine Frage an euch. Kennt ihr eigentlich diese Abrahamsgeschichte so in etwa? Also ich meine, in diesen Texten geht man natürlich davon aus, dass es in etwa bekannt ist, dass Hagar, die Ägypterin, mit ihrem Sohn Ismael aus dem Lager Abrahams weggehen musste und in die Wüste geschickt wurde. Es gab also zwischen Sarah und Hagar Streit und Sarah hat Abraham, ihr Mann, gebeten, Hagar in die Wüste zu schicken. Ja, das hat er dann auch getan, weil er in sich empfunden hat, dass Sarah recht hatte. Und wir werden auch gleich hören, warum. Diese Verstoßung aus dem Lager Abrahams erscheint zwar extrem ungerecht, ist es im inneren Sinn nach aber nicht, da der bloße Vernunftglaube tatsächlich in eine Wüste, deren Entsprechung das Gehirn ist, führt, wenn sich der Herr nicht dieser Neigung des Menschen erbarmen würde. Also das reine Gehirndenken, das wird als eine Wüste bezeichnet, wenn es sich eben in der Welt abspielt. Es wird gezeigt, dass Geistiges und Natürliches zwar jeweils ihre Existenzberechtigung haben und sein müssen, das ist ganz klar, aber nicht zusammen wohnen können und sich nicht vermischen dürfen, da Göttliches und Menschliches zweierlei sind. Also wir in uns müssen auch zusehen, dass wir Göttliches und Menschliches nicht vermischen. Das heißt, dass wir das, was in der Bibel steht und was geoffenbart wird und was wir auch in uns finden, nicht mit dem natürlich oder menschlichen Vernünftigen also in eine Betrachtung ziehen. Also das wird ja gemacht. Aber deshalb gibt es eben auch den äußeren Buchstabensinn. So heißt es zum Beispiel, weiß ich, Jesus war mit Maria Magdalena verheiratet, dieses und jenes ist so und so zu verstehen, eigentlich ist es überhaupt nicht zu verstehen. Es war ja entsetzlich, was da alles passiert ist, wenn man sich Josua und die Kämpfe in Israel, in Kanaan vorstellt. Das war ja im Grunde nichts anderes als ein Völkermord und all diese Dinge. Wenn man die Entsprechungen nicht versteht und wenn man mit dem Vernunftglauben an solche Sachen rangeht, dann verliert man seinen geistigen Glauben. Denn tatsächlich hat ja auch die Kirche ihren Glauben, wenn man an die kritische Theologie denkt, teilweise verloren. Also das heißt, das ist hier gemeint. Aber das wusste der Herr ja auch, dass es kommt. Und deshalb ist der Buchstabensinn und der innere Sinn streng getrennt. Das heißt, der Buchstabensinn entspricht nicht dem inneren Sinn in allen Punkten. Es ist nur eine gewisse Ähnlichkeit da. Also ich glaube, dass diese Dinge sehr wichtig sind, um allmählich die Heilige Schrift überhaupt wieder als Wort Gottes zu verstehen. Denn wenn man das nicht als Wort Gottes versteht und würde nur den Buchstabensinn haben, nur in Anführungsstrichen, der Buchstabensinn hat natürlich seine wichtige Bedeutung davon abgesehen. Aber würde man das mit seiner Vernunft beurteilen und damit die ganze Heilige Schrift, kann man gar nicht mehr glauben. Das geht gar nicht. Nicht? Also von daher ist es höchste Eisenbahn gewesen, dass Swedenborg die innere Entsprechungsebene offengelegt hat. Er hat es nur ganz allgemein offengelegt. Nicht im Einzelnen und Besonderen. Das heißt, dieses allgemeine Offenlegen bedeutet, dass jeder in sich selbst die Entsprechungen, Offenbarung finden muss. Denn das, was Swedenborg uns gegeben hat, gilt nur als das ganz allgemeine Prinzip. Ismael wurde in der Folge ein Schütze und bekam durch seine Mutter ebenfalls eine Frau aus Ägypten. Der Schütze stellt einen Wahrheitskämpfer dar, der sein Ziel treffen will. Dass Ismael eine ägyptische Mutter hatte und zum anderen auch eine ägyptische Frau heiratete, besagt, dass die menschliche Vernunft aus dem Wissensmäßigen, nicht aber aus dem geistigen Wahn abgeleitet wird. Also die menschliche Vernunft ist aus dem Wissensmäßigen abgeleitet. Das ist ja eigentlich auch klar und naheliegend. Nach der Heiligen Schrift wurde Ismael Stammvater der arabischen Völker, während Isaak in der Reihe Abraham, Isaak, Jakob einer der Stammväter des jüdischen Volkes wurde. Man darf aber nicht etwa annehmen, dass sich alle arabischen Völker nur vom Verstand her leiten lassen, weil Ismael diese Eigenschaften vorbildet. Seine Wesensart dient nur als Bild für die geistigen Verhältnisse, die in jedem Menschen strukturell vorhanden sind. So haben geschichtlich gesehen die beiden heute verfeindeten Völker in Abraham den gleichen Urstammvater. Denn Abraham hat ja auch wirklich gelebt. Man sagt, dass es bis Abraham gemachte Geschichte ist und ab Abraham auch historische. Der Weg nach Kanaan kann so gesehen auch nicht über Ismael, also das menschlich Vernünftige, führen, denn das natürlich Vernünftige wird durch äußeres Wissen, also Ägypten, geweckt, soll dann aber als das vorherrschende Erste zugunsten der geistigen Wahrheiten zurücktreten. Das Interessante ist ja, dass Ismael ja der erste Sohn war von der Markthager und das menschlich Vernünftige ist auch bei uns das Erste. Und erst später, wie ich ja vorhin auch schon gesagt habe, kommen die geistigen Wahrheiten und werden dann das Erste. Und wir beurteilen dann auch die weltlichen Dinge und alles aus den geistigen Wahrheiten heraus und nicht mehr nur aus den natürlichen. Obwohl das bei uns natürlich noch nicht, wir sind ja nicht wiedergeboren oder so, sicherlich beides noch ist. Aber überwiegend ist es doch schon andersrum, möglicherweise. Das Land Kanaan bildet das Reich des Herrn vor, somit auch das Himmlische und Geistige, was durch die Stämme Juda, die himmlisch sind, die Entsprechung zum Himmlischen, und Israel, die Entsprechung zum Geistigen, zum Ausdruck kommt. Wenn hier von Vorbildung gesprochen wird, das Land Kanaan bildet vor, heißt es, bildet das Reich des Herrn vor, dann bedeutet das immer, daran muss man immer denken, dass das Land Kanaan überhaupt nicht himmlisch war, sondern eher noch vielleicht das Gegenteil. Es gab ja da Kämpfe über Kämpfe, aber es bildet vor. Diese Dinge in der Heiligen Schrift werden so dargestellt und vorgebildet und auch die Religionen, die jüdischen Religionen, ist eine vorbildende Religion. Das heißt, der Tempel und die Bundeslade und alle Geräte und Gerätschaften, das sind alles äußere Vorbildungen für innere Zustände und innere Entwicklungen. Das ist ganz wichtig, dass man das versteht, wenn man überhaupt Swedenborg und all diese Dinge verstehen will. Und hier steht also, das Land Kanaan bildet das Reich des Herrn vor, somit auch das Himmlische und Geistige, was durch die Stämme Juda, himmlisch, und Israel, geistig, zum Ausdruck kommt. Das wäre jetzt zu viel, das jetzt wieder Israel und Juda zu erklären und so, aber das Wesentliche ist, immer daran denken, eine Vorbildung ist etwas Äußerliches, was Inneres vorbildet.